Ja, hallo, hier im Studio ist jetzt auch Matthias Iser angekommen und er ist wissenschaftlicher Mitarbeiter hier im Fachbereich Gesellschaftswissenschaften der Universität Frankfurt bei Rainer Forst. Und er hat zuerst in Berlin Philosophie und Politikwissenschaften studiert und ja, dann warst du 6 Jahre auch eben wissenschaftlicher Mitarbeiter bei Herrn Göhler und bist dann jetzt 2005 auch hier an den Fachbereich gewechselt. Sprechen wollten wir eben über dein Buch, das jetzt 2008 im Campus Verlag erschienen ist, Empörung und Fortschritt, Grundlagen einer kritischen Theorie der Gesellschaft. Und das ist in dem Sinne ein Versuch, in dem du dort in dieser Dissertation auch die kritische Gesellschaftstheorie von Habermas und Honneth in den Mittelpunkt stellst, aber dann auch eben eine eigene Anerkennungstheorie entwickelst, könnte man sagen, eben eine der, die man als kommunikative Anerkennungstheorie verstehen könnte. Ich wollte jetzt eigentlich kurz was zu Adorno sagen, weil Adorno tatsächlich auch einen ganz interessanten Punkt hat, um die Politikwissenschaften einzuführen, in die empirische Sozialforschung. Und zwar sagte er, wenn Aristoteles seine Politik und die Wendung gegen den platonischen Idealstaat auf eine vergleichende Studie zahlreicher Verfassungen griechischer Stadtstaaten stützte, so war das im Grunde Social Research, der Prototyp der Anwendung von Erhebungsverfahren auf das, was man heute politische Wissenschaft nennt. Vielleicht könnte man da auch einsteigen. Wie verbindest du Philosophie und Politikwissenschaften?
Gut, ich habe ja beides, das hast du ja schon gesagt, in Berlin, auch in Chicago studiert. Ich würde sagen, in dem Buch, über das wir heute ja vor allem sprechen wollen, ist die Politikwissenschaft vielleicht gar nicht so stark. Also was mich natürlich interessiert hat an der Politikwissenschaft, war von Anfang an die Reflexion darauf, wie sich politische Ordnungen primär legitimieren lassen, aber wie sie natürlich auch dann realiter funktionieren. Ja? Also gerade die Diskrepanz zwischen dem, was wir von einer politischen Ordnung erwarten und wie sie dann wirklich ablaufen. Und ich denke, darauf werden wir auch noch zurückkommen, dass die kritische Theorie ja gerade dies auch tut. Ja, und das hast du ja in dem Adorno-Zitat auch deutlich gemacht. Man muss natürlich erstmal die Gesellschaft verstehen, um dann sie auch mit den normativen Erwartungen konfrontieren zu können. Und insofern ist es immer schon das Projekt einer kritischen Gesellschaftstheorie gewesen, empirische Forschung und das werden wir vielleicht auch noch besprechen, zum Beispiel auch Psychoanalyse von Anfang an, aber auch dann jetzt noch bei Axel Honneth zu integrieren. Und vielleicht noch den einen Punkt, der schon vielleicht auf den Titel vorweist. Es ist nicht nur so, dass man die normativen Maßstäbe, die eine solche kritische Theorie hat, dann mit der Realität vergleicht, sondern die These ist ja gerade, dass diese normativen Maßstäbe nicht aus irgendeinem platonischen, das war im Zitat auch angesprochen, Ideenhimmel herunterholt, sondern dass sie irgendwie in der gesellschaftlichen Wirklichkeit immer schon verankert sind und dass man das auch verstehen muss, dass man verstehen muss, warum eigentlich Menschen diese normativen Maßstäbe immer schon anlegen und sich deswegen eben auch über Unrecht empören.
Ja, Ja, und da könnte man vielleicht direkt eingehen auf das, was du vielleicht unter fruchtbarer Gesellschaftskritik verstehst. Also wie sollte man, wie erkennt man Ungerechtigkeiten und Pathologien und wenn dies sozusagen normative Erwartungen sind, die dann auch von der rekonstruktiven Gesellschaftskritik expliziert werden, wie bilden dann diese normativen Erwartungen auch den Kern unserer Moral? Und wie ist dieses Verhältnis von Moral und Gesellschaftskritik dann auch zu verstehen?
Ja, also ich versuche ja in dem ersten Teil verschiedene Formen der Gesellschaftskritik zu unterscheiden. Und eine wesentliche Frage ist natürlich, wenn man die Gesellschaft kritisch betrachtet, dann muss man sich ja fragen, was und mit welchen Mitteln kritisieren wir hier eigentlich und wo holen wir diese Maßstäbe her? Und da unterscheide ich primär eigentlich drei Ansätze. Nämlich einmal könnte man es machen, man hat eine interpretative Gesellschaftskritik, also man guckt sich einfach an, was für Vorstellungen haben wir eigentlich und gewinnen aus dem, was wir irgendwie immer schon in unserer Gesellschaft, in unserer spezifischen Gesellschaft voraussetzen, daraus gewinnen wir bestimmte normative Maßstäbe. Wir können da gerne noch genauer reingehen, aber der Michael Walzer steht zum Beispiel für solch einen Ansatz. Und die rekonstruktive Gesellschaftskritik, die ich jetzt hier versuche zu verteidigen in diesem Buch, sagt, naja, das ist alles gut und schön, aber wir sollten versuchen, Maßstäbe zu entwickeln, die nicht nur für spezifische Gesellschaften, also zum Beispiel für die westliche Gesellschaft gelten, sondern im Prinzip für alle Gesellschaften. Das ist natürlich ein viel anspruchsvolleres Unterfangen. Und deswegen sprechen ja Habermas und Honneth, du hast zu Recht gesagt, sie stehen dann auch im Mittelpunkt eines Vergleichs, den ich hier zum ersten Mal durchführe, dass sie sagen, es gibt eine bestimmte moralische Grammatik. Also Menschen einfach deswegen, weil sie sich miteinander verständigen und wechselseitig auch immer anerkennen müssen. Darauf können wir ja auch noch zurückkommen, warum das so ist. Und das gilt für alle Gesellschaften. Aus diesen sehr formalen und sehr allgemeinen Bestimmungen kann man bereits normative Maßstäbe entwickeln. Ja, also zum Beispiel den Maßstab von Egalität, also Gleichberechtigung, von Inklusion, der Einbeziehung aller und auch der Reflexivität. Also dass es immer von Vorteil ist, wenn eine Gesellschaft in der Lage ist, sich über die eigenen Normen ja, bewusst zu werden und sich darüber auch zu verständigen. Also dass hier sehr formale, aber durchaus Kriterien, auch normative Kriterien enthalten sind, die dann im Prinzip auf alle Gesellschaften angewandt werden können. Und das ist im Prinzip ja auch so eine Art interpretativer Zugang, nur greift der sehr viel tiefer an. Also er sagt nicht nur in einer bestimmten Gesellschaft, der Walzer bezieht sich eben vor allem auf die US-amerikanische Gesellschaft in seinem Buch Sphären der Gerechtigkeit, sondern im Prinzip auf alle Gesellschaften. Und was sich davon dann unterscheidet, das vielleicht nur, gäbe es auch noch eine eher konstruktivistische Herangehensweise, die fragt sich einfach, auf was würden sich denn Menschen eigentlich verständigen können? Ja? Und hierfür steht so vor allem Rawls Theorie der Gerechtigkeit. Der Einwand war hier immer, ja, worauf sich Menschen verständigen können, hängt ja nun auch gerade davon ab, in welcher Gesellschaft sie schon aufgewachsen sind. Ja? Ich glaube, dass die rekonstruktive Gesellschaftskritik und wir könnten sagen, das ist, glaube ich, die neuere kritische Theorie, wie wir es bei Jürgen Habermas und Axel Honneth finden, gerade diese beiden Ansätze versucht zu verbinden. Also einmal könnte man sagen, versuchen wir bestimmte Maßstäbe zu entwickeln, indem wir uns fragen, was wir alle wollen können. Der interpretative Zugang fragt, was wollen wir eigentlich schon die ganze Zeit? Man kann das offensichtlich kombinieren. Und es gibt noch eine dritte Form der welterschließenden Kritik, die oftmals sagt, das findet sich zum Beispiel bei Richard Rorty, den ich hier diskutiere, ja, vielleicht leben wir in einer Welt oder einer Weltsicht, die zwar bestimmte Maßstäbe vorgibt, aber es sind vielleicht gar nicht die richtigen oder was heißt hier die richtigen? Wir könnten uns noch ganz andere vorstellen und es geht eigentlich in der Kritik darum, diese zu entdecken allererst, also vollkommen neue Ideen zu bekommen. Und eine These, die ich am Ende dieses Buchs vertrete, ist, dass eigentlich man alle diese drei verschiedenen Herangehensweisen kombinieren muss und das könnte die kritische Gesellschaftstheorie, wie ich sie vorschlage, in besonders fruchtbarer Weise. Das sind also eher die Frage, wie komme ich überhaupt zu den normativen Maßstäben? Und dann unterscheide ich davon noch zwei Ansätze, nämlich eine genealogische Kritik und eine Ideologiekritik, die sagen, weniger normativ herangehen, sondern dann eben sich die Gesellschaft sozusagen anguckt und sie mit ihren eigenen Defiziten konfrontiert. Ja, also und da sieht man schon deine Frage von vorhin, wie verhält sich eigentlich normative Analyse dann auch mit empirischer, dass man natürlich immer fragen muss, welche, also wie genau sind schon die normativen Maßstäbe in der Gesellschaft verwirklicht, aber eben teilweise auch in einer defizitären Weise. Ja? Also wo zum Beispiel auch ideologische Vorstellungen, dass wir zum Beispiel glauben, wir würden bestimmten Kriterien schon entsprechen, und wenn wir genau hingucken, merken wir, wir tun es überhaupt noch nicht.
Ja, in dieser Hinsicht könnte man sagen, dass moralischer Fortschritt entsteht auch im Verhältnis dann zur Kritik, also auch zur Empörung. Und wie ist daraus zum Beispiel dann eine kritische Theorie der Anerkennung zu entwerfen? Wie gehst du in dieser Weise dann vor, um dieses Verhältnis Fortschritt und auch Empörung als moralischen Fortschritt und auch Kritik dann darzustellen?
Ja, genau, das ist eine interessante Frage, die bezieht sich ja auch auf den Titel dieses Buches, Empörung und Fortschritt. Die These ist eben gerade, dass, was ich vorhin schon sagte, wir diese normativen Maßstäbe nicht einfach nur so als Philosophen oder Philosophinnen uns ausdenken, sondern wir beziehen uns auf bestimmte normative Erwartungen, die wir nicht nur in unserer Gesellschaft haben, sondern sie tief verankert sind in der Gesellschaft, also und auch verankert sein müssen. Vielleicht zwei Beispiele, einfach um es ein bisschen konkreter zu machen. Stellen wir uns vor, dass es einen Konflikt gibt und mir jemand etwas wegnimmt und ich frage, warum nimmst du mir das jetzt weg? Also ich frage nach Gründen und die andere Person vollkommen willkürlich agiert und sagt, ich schulde dir überhaupt gar keine Gründe, dafür gibt es gar keinen Grund. Oder das ist sozusagen einmal, worüber ich mich hier empören kann, ist, dass einmal mir keine Gründe genannt werden. Weil wir, glaube ich, als, und das ist die These, die vor allem Jürgen Habermas in den Mittelpunkt stellt oder auch Rainer Forst in neuerer Zeit weiterentwickelt hat, dass Menschen immer schon Rechtfertigungswesen sind. Wir können uns das menschliche Leben nicht vorstellen ohne Begründung, die wir uns wechselseitig geben. Überhaupt so können wir dem Leben nur Sinn verleihen. Und wenn jemand uns solche Gründe vorenthält, dann würden wir sagen, dann können das keine legitimen Handlungen sein, weil wir für jede Handlung, die wir als legitim bezeichnen wollen, eben Gründe einfordern. Das ist der Punkt der Verständigung oder Kommunikation. Was damit natürlich gleichzeitig einhergeht, wenn mir jemand keine Gründe nennt, ist, dass er mich offensichtlich nicht hinreichend anerkennt. Denn mich anzuerkennen als Person bedeutet, mir eben auch Gründe zu schulden. Also mich in einer bestimmten Weise zu behandeln. Und wie man uns behandelt, merken wir ja oftmals daran, wie würden wir uns diese Handlung erklären. Ja? Das heißt, hier sozusagen sind die beiden Grundbegriffe, die können wir noch hinterher genauer eingehen, schon mal angedeutet. In solchen Situationen, wo wir uns eben missachtet fühlen, wo wir glauben, uns sind nicht die richtigen, oder es sind Handlungen an uns vollzogen worden, für die es gar keine Begründung gibt, die wir selber nicht akzeptieren könnten, kommt ein ganz starkes Unrechtsbewusstsein in uns hervor. Und oftmals ist es ja nun so, dass wir uns über Dinge empören und eigentlich wissen wir gar nicht genau, warum empören wir uns jetzt eigentlich? Und die Empörung, also diese emotionale Aufruhr, weist uns überhaupt erst darauf hin, dass wir bestimmte normative Erwartungen haben. Ich meine, das kennt, glaube ich, jeder von uns. Wir sind plötzlich enttäuscht und wissen gar nicht so genau, warum sind wir jetzt enttäuscht. Und wenn wir darüber nachdenken, merken wir, deswegen, weil wir haben bestimmte Sachen erwartet und können uns dann auch Gründe dafür geben, warum wir es erwartet haben. Gut, es mag auch Situationen geben, wo wir merken, okay, vielleicht war die Erwartung auch gar nicht so berechtigt. Insofern ist die Empörung, man könnte sagen, ein psychologisches Signal dafür, dass irgendwas nicht stimmt. Darauf können wir auch noch eingehen. Das muss nicht immer richtig sein. Also wenn Neonazis sich über bestimmte Dinge empören, dann würden wir wahrscheinlich oftmals sagen, diese Empörung ist vollkommen fehlgeleitet. Ja, oder wenn sozusagen ein Mann sich dadurch darüber empört, dass seine Frau ihn verlässt. Ja, ich meine, da würde man oftmals sagen, ja, das ist einfach, das ist der Lauf der Dinge und da gibt es keinen Grund der Empörung. Aber wie gesagt, es gibt oftmals, dass wir das dadurch erst merken und wenn wir dadurch Unrecht erst erfahren, motiviert uns das dazu, dann auch gegen dieses Unrecht anzukämpfen. Also die Verbindung ist also die, dass die Empörung, die mal berechtigt, mal unberechtigt sein kann, überhaupt sozusagen die motivationale Quelle dafür ist, in einen Kampf um Anerkennung, wie Axel Honneth es nennt, einzutreten. Und das kann, das muss nicht, das ist mir auch wichtig, aber das kann eben zu moralischem Fortschritt führen, weil wir uns dadurch auch überhaupt dessen bewusst werden, was wir erwarten.
Mhm. Ich würde gerne auch dazu noch wissen, wie eine Ausdifferenzierung dann der Werts während der Anerkennung eben im Verhältnis der kritischen zur kritischen Theorie steht. Also dies wäre eben auch dann, um zu verstehen, wie Axel Honneth im Kampf um Anerkennung dann die drei Formen der Anerkennung unterscheidet.
Mhm, ja.
Und wie gehst du mit diesen Werts während der Anerkennung um?
Ja, also das ist eine interessante Frage, die sich genau darauf bezieht, was genau heißt hier eigentlich Anerkennung. Ja? Und ich würde sagen, es gibt grundsätzlich zwei verschiedene Weisen, Anerkennung zu begreifen, nämlich einmal als psychologische und einmal als normative Kategorie. Und eine der Pointen dieses Buches ist, dass man eigentlich beide zusammendenken muss, um zu verstehen, was Anerkennung sinnvollerweise bedeuten kann. Also Axel Honneth geht ja so vor, dass er sich fragt, auch im Gegensatz zu Jürgen Habermas, also nicht im Gegensatz, aber er kontrastiert das vor allem mit der Habermaschen Theorie, dass er sagt, die kritische Theorie muss eben zeigen, wie unsere normativen Erwartungen immer schon in der unserer sozialen Welt verankert sind. Und es hat ihn nie überzeugt, dass wir uns wirklich darüber empören würden, dass Geltungsansprüche nicht eingelöst werden. Also was ich vorhin gesagt habe, dass wir uns darüber empören, dass uns unser Gegenüber nicht hinreichend Gründe nennt, sagt Axel Honneth, oder so verstehe ich ihn zumindest, das reicht alleine nicht. Das ist ihm viel zu kognitivistisch, also viel zu, oder man könnte sagen, viel zu sehr vom Intellekt, sondern dieser zweite Punkt, den ich auch vorhin gemacht habe, dass sich darin eher manifestiert, dass uns die andere Person nicht ernst nimmt. Und dass, wenn uns eine andere Person nicht ernst nimmt oder nicht hinreichend anerkennt, dass das unser Selbstverhältnis, ja, also unser Verständnis von uns selbst stark beschädigt. Die These, die Grundthese aller Anerkennungstheorien ist ja, dass wir in dem, wie wir uns sehen, abhängig sind vom Blick der anderen. Also wir können als Kind, und das würde Jürgen Habermas im Übrigen auch unterschreiben, können wir nur dadurch ein Verständnis unserer selbst ausbilden, dass wir nicht nur mit den Erwartungen der anderen konfrontiert werden, sondern auch von diesen bestätigt werden. Und Honneth unterscheidet jetzt drei Weisen, wie das passieren kann. Und ich glaube, dass er primär das entwickelt an bestimmten Weisen des Selbstbezugs, die er nennt Selbstvertrauen, Selbstachtung und Selbstschätzung. Also Selbstvertrauen bildet man ja aus, nach dieser Theorie, als Kind bereits in der Erfahrung, dass die Mutter, die einen sozusagen, die man erst gar nicht als sehr getrennt von sich wahrnimmt, oder nehmen wir mal die primäre Bezugsperson, das kann ja auch der Vater sein, dass hier sozusagen gar keine klare Trennung vorliegt, wir uns hier vollkommen anerkannt fühlen, aber an einem bestimmten Zeitpunkt man natürlich merkt, oder das Kind merkt, das ist doch ein anderes Subjekt. Und in diesem Fall muss es eigentlich lernen, alleine zu sein, also durchaus den anderen auch gehen zu lassen und sich trotzdem in dem alleingelassen werden, trotzdem geliebt zu fühlen. Und das ist also ein ganz zentrales, basales psychisches Selbstvertrauen in die eigene Körperlichkeit, in die eigene Leiblichkeit erzeugen. Und das setzt sich weiter später fort in Beziehungen der Freundschaft und der Liebe. Und das ist natürlich eine sehr stark emotionale Kategorie, die Honneth abgrenzt von der Kategorie der Selbstachtung. Während wir in dieser ersten Kategorie der Liebe vor allem anerkannt werden als bedürftige, körperbezogene Wesen, werden wir im zweiten anerkannt als moralisch autonome Subjekte. Vor allem ist das in einem Rechtssystem, das uns auch mit Grundrechten ausstattet. Und diese Grundrechte erlauben es uns halt, gegenüber anderen Personen bestimmte Rechte einzufordern. Das ist die Kategorie der Selbstachtung, wo man sagen könnte, das ist am stärksten die kantische Perspektive, auch die Perspektive, die Jürgen Habermas immer besonders stark gemacht hat, als eine Perspektive der Gerechtigkeit. Aber während wir hier in dieser zweiten Perspektive des Rechts als Person oder als Menschen geachtet werden, gibt es dann noch eine dritte nach Honneth, dass wir nämlich als besondere Personen in unseren besonderen Eigenschaften anerkannt werden wollen. Und in besonderen Eigenschaften jetzt auch anders als in der Liebesdimension, nämlich nicht in unserer vor allem Bedürftigkeit, sondern in dem, was wir leisten, was wir beitragen können zum Erhalt oder zum Gedeihen der Gesellschaft. Und hier hat Honneth länger mit dem Gedanken der Solidarität gespielt. Er formuliert es in letzter Zeit vor allem als sein Prinzip der Leistung. Um jetzt zu der Frage zurückzukommen, das zeigt, dass, und die These ist, wenn wir in einer dieser drei Dimensionen nicht hinreichend anerkannt werden von anderen Personen, oder, und das ist ja eigentlich die kritische gesellschaftstheoretische Pointe, die Gesellschaft ist uns prinzipiell erschwert oder gar verunmöglicht, in einer dieser Dimensionen hinreichend anerkannt zu werden, dann führt das zu sozialen Pathologien oder Krankheiten. Krankheiten in dem Sinne, dass Menschen dann unter einem geringeren Selbstbewusstsein, einem Gefühl des Defizitärseins leiden. Und diese Form des Leidens kann sich dann in Empörung darüber verwandeln, ja, warum werde ich eigentlich nicht mehr anerkannt, und in einen Kampf um mehr Anerkennung. Das Problem, was ich jetzt sehe und worauf du auch angespielt hast, ist, dass das sehr psychologisch aufgebaut ist. Also es wird eher gefragt, was brauchen denn die Menschen, um in gewisser Weise ein gutes Selbstverhältnis auszubilden. Und eine sehr frühe Kritik an diesem ganzen Vorschlag war, naja, die Menschen brauchen alles möglich, aber das heißt ja noch gar nicht, dass andere Personen oder die Menschen oder die Gesellschaft an sich es den Menschen schulden würde. Ja, also mögen viele das Bedürfnis haben, geliebt zu werden, aber würden wir es wirklich als Ungerechtigkeit bezeichnen, wenn eine Person einfach nicht hinreichend geliebt wird? Und das zeigt, dass es nicht nur eine psychologische Dimension ist, sondern eben auch eine normative. Wenn ich rede davon von Empörung und Fortschritt, soll das ja auf Ungerechtigkeiten oder Pathologien in dem Sinne abzielen, dass hier etwas in der Gesellschaft fehlgeht, dass wir hier etwas korrigieren sollten, was wir eben auch korrigieren können. Wenn es mal so wäre, dass wir bestimmte Anerkennungserwartungen haben, ja, da kann man gar nichts dran machen, dann würde irgendwie die kritische Gesellschaftstheorie an ihrem eigentlichen Ziel vorbeigehen. Deswegen würde ich sagen, und das ist die Pointe auch des Buchs, dass wir vor allem eine normative Perspektive einnehmen sollten. Wir müssen uns also erstmal fragen, was genau können wir denn an Anerkennung erwarten? Diese Anerkennungserwartungen, diese normativen, übersetzen sich natürlich psychologisch. Ja, sobald wir bestimmte Erwartungen haben, bilden sich dann auch Anerkennungsbedürfnisse aus. Und das ist, glaube ich, der zentrale Punkt. Aber das hat, glaube ich, erstmal die Frage beantwortet, dieser drei Anerkennungsdimensionen, die ich auch so weiter fortlaufen lasse. Ich verstehe sie an einigen Punkten anders als Hornet, will sie aber vor allem eben stärker normativ deuten.
Genau, und da schließt sich vielleicht an, nämlich wie kann eben dann die Anerkennungstheorie normative Argumente rekonstruieren? Und da entwickelst du in dem Buch ab Seite 222 eben vier Formen inhaltlicher Kritik anhand eben der Kritik der Diskrepanz, der Kritik der Einseitigkeit, Kritik falscher Grenzen, Kritik der Welterschließung, um dann eben das kritische Potenzial auch der Anerkennungstheorie darzustellen. Und könntest du dieses Vorgehen auch vielleicht noch etwas genauer erläutern?
Genau.
Diese vier Formen inhaltlicher Kritik.
Genau, also hier zum einen sozusagen spielt hier natürlich der rekonstruktive Zugang, dass wir auf eine Form der Anerkennung angewiesen sind, die aber immer auch die Gründe beisteuern muss, warum wir in dieser Weise anerkannt werden sollten. Und es ist jetzt auch nicht so zu verstehen, dass ich diese psychologische Dimension vollkommen rausnehmen will. Es ist zum Beispiel ein zentrales Argument, dass Menschen eben angewiesen sind auf bestimmte Formen gelingender Intimbeziehungen, sei es der Freundschaft oder der Liebe. Und hier würde ich sagen, dass eine Gesellschaft in dem Maße pathologisch ist, in dem sie bestimmten Gruppen oder vielleicht sogar also bestimmten Gruppen, dann handelt es sich eher um eine Ungerechtigkeit, oder allen Subjekten eine Form der Anerkennung, also zum Beispiel der Liebe, strukturell verunmöglicht oder es einfach nur schwerer macht. Um ein Beispiel zu nennen, dass auch in den westlichen Nationen des 18. Jahrhunderts, also bis ins 19. ist natürlich nur bestimmten Männern vorbehalten war, überhaupt Familien zu gründen. Und damals war es noch sehr stark Liebesbeziehungen auch an die ökonomische Familie gebunden. Das heißt also, hier wurde auch rechtlich nur bestimmten Gruppen diese Form der Selbstbeziehung überhaupt ermöglicht. Das führt mich schon zur Kritik der Diskrepanz. Was ich hiermit meine, das ist eigentlich die einfachste Form der Kritik. Wir sehen bestimmte Normen als gültig an. Und wenn wir uns die Gesellschaft angucken, merken wir, dass diese Normen überhaupt nicht erfüllt werden. Ja, wir könnten zum Beispiel hier in der Dimension der Wertschätzung geht eigentlich die heutige Gesellschaft davon aus, Leistung sollte sich auszahlen. Wenn wir dann aber genau nachfragen, was verstehen wir hier eigentlich unter Leistung, merken wir sehr schnell, dass bestimmte Formen der Leistung stärker prämiert werden. Also, und dass wir vielleicht manchmal sagen, ja, hier geht es gar nicht mehr um Leistung. Also wenn jemand sehr geschickt an der Börse viel Geld einsetzt und enorme Gewinne daraus zieht, muss er vielleicht gar nicht viel geleistet haben. Er hat vielleicht einfach nur ein gutes Händchen gehabt oder die richtigen Informationen. Wenn jemand, der Tag ein, Tag aus schuftet, also ohne jetzt populistisch zu klingen, aber natürlich viel weniger verdient. Das kann man jetzt mit allen möglichen Dingen rechtfertigen oder auch nicht rechtfertigen, aber offensichtlich geht es hier nicht mehr um Leistung. Man könnte also sagen, wenn wir, das muss man natürlich nicht, aber wenn wir das Kriterium der Leistung in den Vordergrund stellen, dann sagt man hier, eine Kritik der Diskrepanz zeigt, in Wirklichkeit entspricht die Gesellschaft gar nicht den normativen sozusagen Forderungen oder Erwartungen, die sie eigentlich vertritt. Das leitet mich schon fast über zur Kritik der Einseitigkeit, das ist die zweite Form. Nämlich so, dass man vielleicht sagen könnte, ja gut, selbst wenn sich also bestimmte Leistungskriterien durchaus eingehalten werden, ist es eine sehr spezifische Form, Leistung zu verstehen. Also, und das ist ja eine klassisch feministische Kritik, dass Leistung immer am Modell des Lohnempfängers, also des männlichen Arbeitnehmers konzipiert wurde, der in die Fabrik geht oder in wo auch immer hin und dort Geld verdient. Aber was vollkommen ausgeblendet wird, ist, dass sozusagen die Reproduktion in der häuslichen Sphäre, also das sozusagen, dass sich kümmern um die Kinder, was sowohl natürlich von Männern wie von Frauen durchgeführt kann, vollkommen abgewertet wird. Also hier wird Leistung sehr einseitig und ideologisch verstanden. Mhm. Das wäre also eine Kritik der Einseitigkeit, die ist oft, also die ist schon ein bisschen anspruchsvoller und auch schwerer durchzuführen, weil man hier bestimmte Interpretationen gegeneinander abwägen muss. Die Kritik falscher Grenzen bezieht sich, das ist die dritte Kategorie, bezieht sich darauf, dass wir sagen könnten, wir haben diese drei Anerkennungssphären und manchmal könnte man sagen, ist es vielleicht, sind die Grenzen falsch gezogen. Also wenn wir zum Beispiel uns ein Gesundheitssystem vorstellen, was sich vollkommen am Markt orientiert, dann könnte man sagen, hier spielt das Kriterium der Leistung eine starke Rolle. Wer mehr leistet, soll auch eine bessere Gesundheitsversorgung bekommen. Und hiergegen kann man natürlich sagen, das ist eigentlich die falsche Sphäre. In dem Gesundheitssystem sollte es gar nicht um Leistung gehen, sondern es sollte um Bedürftigkeit gehen und vollkommen egal, vollkommen unabhängig davon, was jemand geleistet hat, geht es darum, denen, die besonders bedürftig sind, besonders viel zukommen zu lassen. Das zeigt übrigens, dass hier man sagen könnte, die Dimension der Liebe, also ist vielleicht auch, sollte man nicht so eng nur auf Intimbeziehungen beziehen, denn im Gesundheitssystem geht es natürlich auch darum, auf die Bedürftigkeit der anderen einzugehen. Das können auch Fremde sein, also gar nicht intime Personen. Also ich würde sagen, die Einführung staatlich finanzierten Gesundheitssystems ist genau solch eine Grenzverschiebung. Auch in dem Sinne, dass man sagt, das, was vorher nur innerhalb der Familie als Unterstützung, Solidarität als legitim anerkannt wurde, wird jetzt gesellschaftsweit ausgedehnt und zu einem Rechtsanspruch. Ja? Also hier merkt man sozusagen, was vorher in der Dimension der Liebe war, wird jetzt zur Dimension des Rechts. Und die letzte ist diese welterschließende Kritik. Die ist insofern interessant, weil wir hier ja eigentlich gar nicht mehr von dem ausgehen, was wir momentan glauben, sondern vollkommen neue Formen der Anerkennung uns erschließen. Und das ist immer schwierig. Also wenn wir uns jetzt überlegen, was könnten wir da erschließen, ist nicht, sobald wir es erschlossen haben, ist es vollkommen neu. Aber Axel Honneth zum Beispiel diskutiert die Forderung, als Gruppe anerkannt zu werden. Ja, also sozusagen nicht nur als Individuum, sondern in der Gruppenidentität. Das ist gar nicht so schwierig, denn was erkennen wir hier eigentlich an, wenn wir eine Gruppe anerkennen, auch eine kulturelle Gruppe? Wir können die ja nicht eigentlich anerkennen, bevor wir nicht genau wissen, was diese kulturelle Gruppe sozusagen ausdrückt. Ja, wir müssen ja wirklich die konkreten Werte anerkennen. Und das diskutiert er als eine Form, von der, die können wir noch gar nicht so richtig einordnen. Aber das zeigt auch wieder, es mag bestimmte Formen der Empörung geben, die verstehen selbst die Personen, die sich da empören, noch gar nicht so richtig. Und eine Aufgabe der Kritik ist es, hier eine angemessene Sprache zu finden, sodass man die Empörung in der richtigen Weise artikulieren kann, nämlich so, dass wir sehen, die Empörung ist gerechtfertigt. Also das zu übersetzen in eine Sprache, die für uns Sinn macht und die auch für die anderen Sinn macht, sodass sich der Kampf um Anerkennung nicht nur in einem Kampf, und vielleicht kommen wir später noch auf diese Frage, welche Rolle Gewalt hier auch spielt, also nicht nur als Kampf gegen die anderen, sondern als Kampf darum, dass die anderen letztlich akzeptieren, dass die Dinge, für die man eintritt, legitim sind und auch für sie nachvollziehbar. Mhm.
Aus dieser Empörung heraus können dann eben auch diese Veränderungen der Anerkennungsordnung auch entstehen, durch eben im Grunde diese gerechtfertigte Empörung. Und da bezeichnest du im Grunde dann im Rahmen der kritischen Theorie der Anerkennung auch Quellen der Empörung. Und im Grunde sind Quellen der Empörung dann auch die Quellen, aus denen durch die man sozusagen Leid oder auch Verletzungen erkennen kann. Und da sagst du, es gibt sozusagen eine Diagnosefunktion auf Seite 256. Mhm. Soll die eigentliche Ursache des Leids kenntlich machen. So will Honneth in seinen neueren Schriften zeigen, dass der Kapitalismus zum Beispiel die Subjekte zwar scheinbar als eigenverantwortlich und kreativ anerkennt, eine echte Anerkennung dieser Eigenschaften jedoch sich sehr viel mehr umfassen müsste. Und inwiefern, weil Honneth ja auch ein Projekt hat, das Paradoxien des Kapitalismus heißt, inwiefern ist, kann man aus dieser Art der Diagnosefunktion eine Kritik auch entwickeln, die vielleicht auch mit dem Kapitalismus dann anders umgeht?
Okay, ja, das ist natürlich für eine kritische Theorie immer auch die zentrale Frage. Wie hältst du es mit dem Kapitalismus? Ja, und es ist ja auch eine Kritik gewesen, dass die neuere kritische Theorie, auch bei Jürgen Habermas sozusagen, die kapitalismuskritische Dimension eingebüßt hätte. Da bin ich zwar eher skeptisch, aber Ja, hier ist wichtig, wie man das überhaupt erstmal begreift. Also wie, es ist ja, welche normativen Kriterien legen wir an, um den Kapitalismus zu kritisieren? Und da hat es auch eine interessante Diskussion gegeben, auch innerhalb der kritischen Theorie, vor allem zwischen Axel Honneth und Nancy Fraser, die sich genau gefragt haben, wie steht es eigentlich mit dem Verhältnis von Umverteilung und Anerkennung? Und es gibt so eine zentrale These in der neueren politischen Theorie, das wären zwei vollkommen verschiedene Dinge. Ja? Also die Anerkennung ist dafür da, unsere Identitäten wertzuschätzen, und das gibt uns dann ein gelingendes Selbstverhältnis. Die Umverteilung, da geht es um so ganz materielle Dinge. Da geht es eben darum, wie viel Geld habe ich zur Verfügung, wie viel Nahrung und so weiter. Ich glaube, und da folge ich Honneth, dass man das so einfach nicht machen kann, sondern dass natürlich Umverteilungsfragen, wenn sie denn Gerechtigkeitsfragen sind, immer schon Anerkennungsfragen sind. Wir empören uns ja nicht darüber nur, dass wir weniger bekommen, sondern dieses, dass wir weniger bekommen, steht ja für etwas, nämlich, dass wir uns hier missachtet fühlen. Die Frage ist genau, warum bekommen wir denn eigentlich weniger? Während in einer Gesellschaft, stellen wir uns, wir würden weniger bekommen, weil wir weniger bedürftig sind, also der Kranke bekommt einfach mehr, weil er mehr bedarf, dann würde zwar der Kranke vielleicht mehr bekommen, aber wir würden es vollkommen unproblematisch halten. Das heißt, Umverteilungsfragen sind Gerechtigkeitsfragen und sind damit auch immer Anerkennungsfragen. Das heißt, ich verwende einen eher weiten Begriff hier auch von Anerkennung. Aber deine Frage zielt ja darauf ab, wie kann man jetzt den Kapitalismus kritisieren? Man kann den Kapitalismus wiederum danach kritisieren, dass sagen, wo er Pathologien in all diesen drei Dimensionen, über die wir schon gesprochen haben, erzeugt. Also sowohl in der Dimension der Liebe, als auch in der Dimension des Rechts, als auch in der Dimension der Leistung. Und da würde ich auch sagen, kann man wieder diese vier Kategorien Diskrepanz, Einseitigkeit, falsche Grenzen und Welterschließung auch wieder anwenden. Gehen wir mal die Dimension der Liebe zum Beispiel. Es gibt verschiedene Analysen, die sagen, es ist immer stärker jetzt in diesem auch neuen Kapitalismus des Netzwerks, wo man also nicht nur in die Fabrik geht, sondern wo man eigentlich mit den, also ich meine gut, das ist vielleicht auch jetzt eine bestimmte einseitige Sicht, aber nimmt jetzt dann diese Start-up-Unternehmen, wo dann alle freundschaftlich zusammenarbeiten und es vor allem darauf ankommt, sich als ganzen Menschen einzubringen. Und was hier oftmals als Gefahr kritisiert wurde, ist, dass wenn jetzt so stark die Berufssphäre mit der individuellen, mit der Privatsphäre verschmilzt und man sich eigentlich gegenüber den sozusagen Arbeitskollegen als Freund immer darstellen muss, dass wenn wir die eigentlich gar nicht mehr wissen, sind das jetzt wirklich echte Freundschaftsbeziehungen, wo es darum geht, den anderen als unverwechselbar Einzelnen anzuerkennen, oder ist das eigentlich nur eine Form, sich zu verkaufen, sich darzustellen? Ja, also indem wir eigentlich unsere eigene Person so instrumentalisieren, dass wir uns der Freundschaften gar nicht mehr sicher sind. Das wäre sozusagen eine Pathologie, die diese Form des Kapitalismus, also oder zumindest eine Gefahr, die sie heraufbeschwört. In der Dimension des Rechts ist ziemlich klar, dass der globale Kapitalismus durch dieses Race to the Bottom, in das er fast alle Nationalstaaten zwingt, wenn sie sich denn nicht zu kontinentalen Regimes wie die EU zusammenfinden und letztlich auch zu einer, man könnte sagen, Weltinnenpolitik das Ganze fortentwickelt wird, dass so zum Beispiel sozialstaatliche Standards verletzt werden, arbeitsrechtliche Standards. Das heißt, diese Form des Kapitalismus führt dazu, dass die Ökonomie gegenüber der Politik ins Hintertreffen gerät. Das ist auch eine Analyse, die der Habermas vor allem vorlegt. Das heißt, hier werden die bereits erreichten rechtlichen Standards unterminiert. Und ganz zentral auch für Honneth ist natürlich die Wertschätzungsdimension, dass der Kapitalismus von Anfang an mit dem Versprechen aufgetreten ist, Leistung angemessen zu belohnen. Das war eigentlich die Ideologie, mit der überhaupt erst breitenwirksam auch auf Akzeptanz stoßen konnte. Und hier ist natürlich die Frage, ob er das überhaupt in angemessener Weise tut. Und hier gibt es sozusagen die Möglichkeit, den Kapitalismus aus sich selbst heraus zu kritisieren, ihn nämlich an den eigenen Standard zu messen und zu sagen, hier wird Leistung gar nicht angemessen belohnt. Ich glaube, ein zentrales Problem, was ich in dem Buch auch anspreche, ist natürlich die These von Axel Honneth, dass der Kapitalismus intern immer schon normative Standards enthalten würde, die wir dann anlegen können, um ihn zu kritisieren. Das hat einen riesen Vorteil, weil wir sozusagen sagen, wir kritisieren den Kapitalismus nicht von außen, sondern benutzen die eigenen Ressourcen des Kapitalismus, um ihn von innen zu kritisieren. Die Frage ist nur, wie weit das reicht, denn wenn man der Marx'schen Analyse auch bis zu einem bestimmten Punkt folgt, hat natürlich der Kapitalismus auch eine Eigendynamik, also eine Eigenlogik. Es geht primär um Akkumulation. Und die zentrale Frage ist, ob diese normativen Standards eigentlich nur eine nachträgliche, ja, so eine Art Feigenblatt nennt es Nancy Fraser ist, ja, oder ob sie konstitutiv zum Kapitalismus dazugehören. Und ich glaube, das ist eine Frage, und das versuche ich in dem Buch auch zu entwickeln, an der Axel Honneth offensichtlich unentschieden ist. Also die Frage, ob wir die normativen Standards dazu nutzen, den Kapitalismus selbst zu transformieren, ob wir ihn von außen beschränken, oder ob vielleicht der Kapitalismus letztlich gar nicht vereinbar ist mit den Kriterien, die er hier eigentlich vertritt von Anfang an und wir deswegen über den Kapitalismus hinausgehen müssen. Also ich gebe keine Antwort in dem Buch, aber ich denke, das ist eine Frage, weil das letzte Kapitel ja auch heißt Ort und Zukunft der kritischen Theorie. Und das ist, glaube ich, ein Thema, was auch die kritische Theorie wieder stark beschäftigen wird. Und du hast schon angesprochen, Paradoxien des Kapitalismus. Er lässt natürlich die Frage offen, ob der Kapitalismus diese Paradoxien letztlich intern lösen kann. Wir sehen momentan keine andere Alternative. Das ist das Problem, könnte man auch sagen. Aber wir wollen ihn zumindest demokratisch einhegen und die kritische Theorie, wie sie hier vertreten wird, also jetzt nicht zentral von mir, aber von Habermas und Honneth, sagt eben, wir geben gewisse Hinweise, mit welchen Kriterien, mit welchen Kategorien wir den Kapitalismus so beschreiben können, normativ so beschreiben können, dass wir ihn in der richtigen Weise demokratisch einhegen können.
Könnte man dann vielleicht sagen, dass Honneth vielleicht aufgrund dieser Paradoxien, die ja doch erst später auch dann im Grunde in seine Theorie eingekehrt sind, also in Bezug auf den Kapitalismus, dass er das Kind auf eine bestimmte Art und Weise stark macht, wenn du auch sagst oder das zitierst, das ist seine biologische Frühgeburt. Das Kind, weil es eben diese sehr lange Bedürftigkeit hat, bis es in dem Sinne als eigenständige Person dann auch sich entwickeln kann. Das heißt, im Grunde steht doch, dass die Individualisierung im Vordergrund auch der Honnethschen Theorie, und das ist vielleicht auch ein Gegensatz zu dem, wie Habermas vorgegangen ist, indem er Interaktionsverhältnisse untersucht hat und sich nicht direkt auf das Kind, das möglicherweise, wenn es um Individualisierung geht, ist vielleicht dann verständlich, warum Honneth auch von Widerstandspotenzialen ausgeht, die natürlich immer an ein Subjekt gebunden sind und nicht an etwas, auf das wir schauen, wenn wir eben Interaktionsverhältnisse untersuchen, in welcher Art und Weise sie sich auch immer dann zeigen.
Das ist ein interessanter Punkt. Ich denke, dass die Diskrepanz hier zwischen haben und heute nicht ganz so stark ist. Ich meine, die erste Frage ist, wie jetzt der Kapitalismus mit Individualisierung zusammenhängt und der Rolle des Subjekts in der kritischen Theorie. Also ich würde sagen, der Kapitalismus verspricht uns natürlich auch eine starke Form der Individualisierung. Es war, glaube ich, auch, also, und er hat natürlich die Individualisierung auch stark befördert. Also wenn wir jetzt mal Kapitalismus auch mit dem, also zusammennehmen mit dem ganzen Prozess der Aufklärung, der bürgerlichen Emanzipation, war natürlich ein Versprechen, die individuelle Leistung wird zählen. Und Honneth beschreibt ja auch den Übergang von der feudalistischen Gesellschaft dann zur, könnte sagen, modernen oder kapitalistischen Gesellschaft auch als eine Ausdifferenzierung. Vorher wurden wir anerkannt als Mitglieder einer bestimmten Gruppe. Mit der neu aufkommenden Gesellschaft werden wir anerkannt als Individuen, die auch dementsprechend als Individuen ihre Leistung bringen müssen. Das haben wir ja schon besprochen, kann durchaus ideologisch sein, aber natürlich wird das Individuum hier in den Mittelpunkt gestellt. Und das befriedigt auch bestimmte Anerkennungsbedürfnisse, werden hier in einer differenzierteren Weise anerkannt. Deswegen würde ich sagen, begreift natürlich auch Honneth das als Fortschritt. Die Paradoxie besteht nun gerade darin, dass der Kapitalismus etwas verspricht, was er bei der eigenen Struktur nach tendenziell unterminiert. Und das überhaupt mal zu sehen, das zu diagnostizieren, du hattest vorhin nach der Diagnosefunktion gefragt, ist natürlich ein wichtiger Schritt, um überhaupt zu sehen, was ist hier das Problem. Ja, also das sind auch vollkommen andere Analysen, als zum Beispiel Ulrich Beck vorlegt, wenn er über Individualisierung spricht. Weil du jetzt welche Rolle das Kind spielt. Ich meine, da würde ich sagen, es stimmt, dass Axel Honneth die Objektbeziehungstheorie, also eine viel stärker psychoanalytische Lesart hier vorschlägt. Allerdings hat Habermas auch von Anfang an den Rückgriff auf George Herbert Mead gesagt, natürlich bildet sich das Kind in Anerkennungsbeziehungen, in Interaktionsverhältnissen heraus und wird erst dadurch zum Individuum. Und gerade auch dadurch zum Individuum, dass es mit zunehmendem Alter mit immer komplexeren Rollenerwartungen konfrontiert wird, auch in der modernen Gesellschaft. Also immer mehr Blicke der anderen miteinander synthetisieren muss. Und dadurch wird es einmal zum Individuum, und das ist natürlich auch eine anstrengende Sache. Ja? Also man muss dann immer genau wissen, in welchen Kontexten verhalte ich mich wie, und kann sich nicht mehr auf eine Rolle festlegen, sondern muss diese ganzen verschiedenen Rollenerwartungen genau so zusammenbringen, dass sich daraus ein ganz besonderes individuelles Selbstverhältnis ergibt. Das ist natürlich eine starke Beanspruchung, aber ermöglicht uns eben auch in einer ganz besonderen Weise anerkannt zu fühlen. Ich glaube, der zentrale Unterschied zwischen Habermas und Honneth ist der, dass Habermas da viel stärker kognitivistisch fasst, also als die normativen Erwartungen, die andere an uns herantragen, wie wir die internalisieren, wie wir damit reflexiv umgehen. Während Honneth auch dadurch, dass er diese Dimension der Liebe so stark macht, also der frühkindlichen Beziehung zu den Eltern immer sagt, in der Anerkennung geht es nicht nur darum, die Rollenerwartungen zu internalisieren, sondern es auch psychologisch bestätigt zu fühlen durch andere. Also es ist eine viel stärker affektiv geprägte Theorie. Und sie ist, glaube ich, auch hat auch einen stärkeren Bezug auf das Kind, darauf hast du, glaube ich, angespielt, dass die These bei Honneth die ist, dass ihn, oder so verstehe ich, oder so lese ich ihn zumindest, dass das Kind in dieser ersten Verschmolzenheit mit der primären Bezugsperson sich vollkommen anerkannt fühlt, dann eben merkt, diese Bezugsperson ist von mir getrennt und dann daraus, aber sozusagen aus dieser ersten Erinnerung an eine vollkommene Anerkennung, und Theodor Adorno hat das auch stark gemacht, dass sozusagen eine emotionale Quelle von Widerstand in dem Sinne ist, dass in späteren Phasen ja, des Lebens, wenn es zu bestimmten Erfahrungen kommt, wo man sich nicht vollkommen anerkannt fühlt, dass es sozusagen ein utopisches Ideal ist. Ich will doch wieder in allen Belangen durch die gesamte Gesellschaft anerkannt werden. Und insofern diese erste Erfahrung, diese frühkindliche Erfahrung für Honneth, da hast du vollkommen recht, so einen bestimmten Anker in jeder Entwicklung von menschlichen Subjekten darstellt, dass wir uns gegen Formen, wo wir uns eben nicht vollkommen anerkannt fühlen, auflehnen. Wie gesagt, das alleine würde aber noch nicht ausreichen. Das ist ein erster emotionales Aufbegehren. Das muss noch kognitiv verarbeitet werden. Ich unterscheide deswegen emotionale und kognitive Quellen, oder weil wir uns natürlich klar machen müssen wieder, dass indem wir auflehnen und uns darüber empören, nicht nur an uns die Frage durch andere gestellt wird, sondern wir uns natürlich auch selber die Frage stellen müssen, ja, ist das denn berechtigt? Habe ich denn wirklich einen Anspruch darauf? Und insofern müssen wir dann doch wieder Gründe entweder aus dem bisherigen Pool an Gründen herausnehmen oder uns neue ausdenken, dass wir dann eine Form der Welt erschließen in Kritik. Ich glaube, dieser Punkt ist eigentlich wirklich anders als bei Habermas. Den hat der Habermas nie so stark gemacht. Und da bezieht sich Honneth ja vor allem auf die psychoanalytische Objektbeziehungstheorie. Mhm. Also hat das jetzt deine Frage halbwegs beantwortet? Sonst frag einfach nochmal nach.
Ja, genau. Also das wäre eben dieses Widerstandspotenzial gewesen, dass es eben dann auch Widerstand jenseits persönlicher Missachtung geben kann. Aber um jetzt auf diesen Ort und auf den Ort und Zukunft der kritischen Theorie, was du selbst ja auch als eine Art Utopie beinahe bezeichnest, zu kommen. Du versuchst den Anerkennungsbegriff wesentlich weiter zu fassen, im Grunde als Habermas und Honneth. Und versuchst deshalb, denke ich, auch möglicherweise die gleiche Ursprünglichkeit von Anerkennung und Verständigung aufzuzeigen. Wie verbindest du denn dann, um diese eine Theorie der kommunikativen Anerkennung zu finden, eben Habermas und Honneth?
Ja, du hast eigentlich zwei Fragen gestellt. Ich gehe auf die erste erst ein, weil du sagtest, Missachtungserfahren jenseits persönlicher Missachtung. Das ist auch ein Punkt.
Das war nochmal die Ergänzung.
Genau, also darauf noch ganz einfach. Das ist ein wichtiger Punkt. Denn oftmals könnte man die Anerkennungstheorie so lesen, dass man sich darüber empört, dass man nicht hinreichend anerkannt wird. Also ich empfinde irgendwie, mir gebührt mehr und dann kämpft man dafür. Das wäre, also könnte man es lesen. Ich glaube, das ist aber eine falsche Deutung, weil eine kritische Theorie der Gesellschaft auch immer in Anschlag bringen muss, dass sich Menschen auch über Unrecht empören können, das anderen zugefügt wird. Also dafür muss man zumindest einen Ort haben. Ich meine, ich will gar nicht leugnen, dass ich vielleicht empirisch in den meisten Fällen die Menschen am meisten darüber empören, was ihnen selbst zustößt. Aber das ist natürlich jetzt moralisch eher problematisch. Ja, das ist problematisch. Aber, und insofern glaube ich, dass man sagen muss, eine Anerkennungstheorie muss nicht nur auf, also diese psychische Ebene ist wichtig, ja, aber es muss auch ganz klar als normative Theorie erkennbar sein, dass man sagt, ich empöre mich auch über die Missachtung, die anderen zugefügt wird. Das kann man jetzt psychologisch natürlich so beschreiben, dass wir uns in die Situation, in die Perspektive der anderen hineinversetzen oder einfach als Empathie, aber das, glaube ich, ist ein ganz wesentlicher Punkt. Das bringt mich vielleicht auch gleich zur Frage, warum geht es mir am Ende um eine Theorie oder Position kommunikativer Anerkennung. Das klingt natürlich so ein bisschen, als ob ich einfach nur beide Zentralbegriffe von Habermas und Honneth zusammenwerfe. Habermas sagt Kommunikation, Honneth sagt Anerkennung, dann kombinieren wir das einfach mal. Aber das ist schon ein konzeptueller Punkt. Ja. Und zwar geht es darum, dass natürlich auch vor allem Honneth stark macht, dass doch es sozusagen die Anerkennung der Verständigung vorhergeht. Und da gibt es natürlich auch jetzt empirisch, könnte man sagen, klar, das Kleinkind hat offensichtlich schon ein bestimmtes Bedürfnis, psychisch, affektiv bestätigt zu werden. Aber spricht natürlich noch gar nicht. Also die Sprachfähigkeit kommt erst sehr viel später. Also weshalb man sagen könnte, okay, dann geht es also der Anerkennungstheorie, die ist sozusagen das Zentrale und die Kommunikation ist nur sowas Nachgeschobenes. Und dagegen versuche ich in dem Buch stark zu machen, das ist eine zu stark psychologische Lesart der Anerkennung. Ich will das jetzt gar nicht leugnen und ich habe ja auch gesagt, das ist ein zentraler Quell dessen, warum wir uns später gegen bestimmte gesellschaftliche Zustände wehren. Aber es ist mir halt wichtig zu sagen, wir wehren uns immer auch, indem wir uns fragen, sind diese Ansprüche gerechtfertigt? Also oftmals rationalisieren wir das vielleicht nur. Wir haben gar keine gerechtfertigten Ansprüche und denken uns irgendwelche Geschichten aus, um sie dann doch recht zu rechtfertigen. Aber ich glaube, zum Begriff der Anerkennung, so wie sie eine kritische Theorie der Gesellschaft verwenden sollte, normativ, gehört eben doch, dass die berechtigt sind oder wir uns wenigstens dafür Gründe geben können. Denn sonst wüssten wir gar nicht, was ist eigentlich die Differenz zwischen Missachtung und Kritik. Ja, also um diese Differenz ziehen zu können, brauchen wir, also Kritik ist offensichtlich eine gerechtfertigte Form, uns zurückzuweisen, eine Missachtung ist nicht gerechtfertigt. Also insofern möchte ich sagen, den Begriff der Anerkennung verstehen wir erst dann richtig, wenn wir sozusagen den Begriff der Legitimität fast mit einbauen. Ja? Und deswegen würde ich sagen, was Kleinkinder erwarten, ist eigentlich noch gar nicht Anerkennung in dem Sinn, in dem sie eine kritische Theorie braucht. Ich habe ja ganz oft jetzt in dem Gespräch auch von normativen Erwartungen gesprochen. Kinder haben, also Kleinkinder haben, glaube ich, noch keine normativen Erwartungen. Sie haben vielleicht bestimmte Erwartungen, aber normativ noch nicht in dem Sinne, dass sie empört sind darüber, wenn sie ihnen nicht gewährt werden. Also vielleicht enttäuscht. Also man, in einer etwas vielleicht gewagten Analogie könnte man sagen, auch Tiere, also ich will überhaupt nicht solche mit Tieren vergleichen, ich mache da sozusagen auch, bin differenziert in dem Buch, aber gibt es natürlich auch bestimmte Erwartungen. Aber niemals hat ein Tier sozusagen die reflexive Fähigkeit, sich darüber Rechenschaft abzulegen, warum es diese Erwartungen hat und vor allem darüber enttäuscht zu sein, dass die Erwartung von einem anderen Subjekt sozusagen nicht erfüllt wird. Insofern, glaube ich, nenne ich das Protonormativität. Das ist sozusagen eine Quelle von Normativität, aber erst in dem Maße, in dem das Kind lernt, gut, der Hunger, ich hatte vorher Hunger. Jetzt aber kann ich mir Rechenschaft darüber bringen, der Hunger, dass das gestillt wird, ist auch gerechtfertigt. Dann wird es erst zu einer wirklich normativen Erwartung. Und das bringt uns zum Ausgangspunkt zurück. Ich habe ja gesagt, die kritische Theorie muss bestimmte normative Erwartungen rekonstruieren, die ganz tief in der menschlichen Lebensform verankert sind. Und mir geht es da darum, es müssen normative Erwartungen sein. Also deswegen will ich sagen, es muss immer schon kommunikative Anerkennung sein. Es kann Vorformen, wir können das Anerkennung von mir aus nennen, die noch nicht kommunikativ sind. Und die sollten auch empirisch berücksichtigt werden, aber echte Anerkennung haben wir nur, wenn sie kommunikativ ist. Jetzt könnte man sagen, und deswegen versuche ich diese Gleichursprünglichkeitsthese, aha, also ist die Kommunikation doch zentral. Also jetzt könnte der Habermas, und ich kontrastiere in dem Buch auf verschiedenen Stellen, wo nicht ganz klar ist, wie würde der Jürgen Habermas sich dazu stellen. Da würde ich Honneth zustimmen, es geht eben auch nicht nur darum, wechselseitig Gründe uns zu geben. Wir sind nicht diese Vernunftwesen, ja, die nur an Gründen interessiert sind, sondern wir sind an Gründen interessiert, weil wir darin auch symbolisiert sehen, in einer bestimmten Weise zu anderen zu stehen. Es ist eben, und ich meine, bei Habermas, so wie bei Honneth, eine klare Theorie der Intersubjektivität. Also Gründe sind nicht einfach da, sondern sie sind immer zwischen Menschen. Und deswegen würde ich sagen, wenn man die Kommunikation sich genau anguckt, geht es eben immer schon darum, in einer bestimmten Weise anerkannt zu werden. Die These von Gleichursprünglichkeit besagt eben genau, dass wir weder das eine noch das andere, also wir können weder Kommunikation ohne Anerkennung denken, noch Anerkennung ohne Kommunikation. Und wir können uns vielleicht Fälle vorstellen, Anerkennung ohne Kommunikation, wie gesagt bei kleinen Kindern, oder vielleicht vollkommen desinteressierte Engel. Ja? Also bei Kant spielen die Engel immer eine zentrale Rolle. Ein Vernunftwesen, was aber überhaupt gar kein Interesse daran hat, also gut, das ist jetzt auch Engel hätten vielleicht Interesse von anderen anerkannt werden, aber nehmen wir mal eine Figur, die einfach nur so kontemplativ vor sich hin lebt, aber vollkommen desinteressiert ist an anderen Subjekten und an der Form der Anerkennung. Wir würden sagen, ja, was wäre jetzt der Punkt der Kommunikation? Dieses Wesen würde vielleicht Informationen austauschen, ja, aber es wäre nicht die Weise der menschlichen Kommunikation. Das ist also die These. Und ich glaube, dass ich damit, dass ich bestimmte Probleme, also wie gesagt, diese Fraser-Honneth-Debatte ist eine sehr zentral geführte, wie verhält sich Umverteilung zur Anerkennung? Und ich glaube, dass man das nur angemessen versteht, wenn man eben berücksichtigt, es geht nicht nur um eine psychologische, sondern auch um eine normative Kategorie. Und das versteht man nur, wenn man Kommunikation oder Begründung immer schon zusammendenkt mit der, man kann sagen, etwas stärker psychologischen Sichtweise von Anerkennung. Beides muss zusammengenommen werden und das vertrete ich immer wieder in dem Buch. Nur so kann eine kritische Theorie der Gesellschaft wirklich fruchtbar sein.
Ja, und da du auch jetzt den Engel angesprochen hast, bei Kanzler könnten wir auch zu Benjamin übergehen, beziehungsweise eben zu dem Thema Gewalt, weil bei Benjamin, das ist ja nicht nur Kritik der Gewalt, auf die du dich auch beziehst von Benjamin, sondern da wäre ja auch der Engel vielleicht interessant, der eben zurückblickt auf die Trümmer, die bei Benjamin eigentlich offen sind, welche Trümmer das sind. Und es kann natürlich tatsächlich auch, es können die Trümmer sein, die tatsächlich durch eine verheerende Gewalt entstanden sind. Und wie kann eben da dein Habil-Projekt sich jetzt auf Paradoxien legitimer Gewalt sich bezieht, wie kann eben eine dann kritische Theorie legitimer Gewalt verstanden werden, wenn eben Gewalt auch als Gegenbegriff zur Normativität eben bei dir steht, also im Grunde dann auch diese Protonormativität dann möglicherweise betrifft und in welcher Weise kann eben aus einer rekonstruierenden Perspektive Gewalt dann legitim sein oder werden? Also vielleicht könntest du diese unterschiedlichen Facetten der Gewalt, die du auch analysierst, dann darstellen.
Ja, ich meine, das bezieht sich jetzt auf ein anderes, wie du schon gesagt hast, auch neues Projekt, was also jetzt sich nicht mehr auf das Buch Empörung und Fortschritt bezieht, sondern das ist der Plan zu einem neuen Buch, was jetzt den Arbeitstitel trägt, Paradoxien legitimer Gewalt. Was mich daran interessiert, ist jetzt diese Grundlegung der kritischen Theorie oder also die ich hier vorgelegt habe, anzuwenden auf die Frage der Gewalt. Und was mich daran eben interessiert, ist eine bestimmte Ambivalenz. Also wenn wir vom Kampf um Anerkennung sprechen, dann ist ja der Begriff des Kampfes nicht ganz unschuldig. Und es stellt sich sehr schnell die Frage, wenn wir an Mahatma Gandhi denken oder an Martin Luther King, dann sind es eben gewaltlose Kämpfe um Anerkennung. Und die scheinen uns erstmal unproblematisch, natürlich würden wir die auch bevorzugen. Wenn wir uns aber die Französische Revolution ansehen oder viele Revolutionen in der Weltgeschichte, die jetzt retrospektiv, muss man sagen, als moralischer Fortschritt gewertet werden, stellt sich die Frage, ja, die sind ja durchaus gewaltförmig ausgetragen worden. Und erstmal ist es ja so, dass sowohl die Verständigungstheorie als auch die Anerkennungstheorie nahelegen, dass Gewalt etwas Schlechtes ist. Also die Verständigungstheorie, bei Habermas ist auch ziemlich klar, würde sagen, Gewalt ist immer das andere der Verständigung. Wenn wir uns miteinander verständigen, dann reden wir und nur der zwanglose Zwang des besseren Arguments zählt. Während im Kampf offensichtlich der Stärkere gewinnt. Das hat überhaupt nichts mit guten Gründen zu tun. Ja? Und insofern ist es erstmal das andere von Verständigung, in dem Sinne vielleicht auch von Normativität und auch für die Anerkennungstheorie. Es gibt wohl fast keine schlimmere Missachtung, als einen Menschen sozusagen ja physisch zu beschädigen, vielleicht sogar noch willkürlich. Also, und es ist ja kein Zufall, dass für Honneth die Extremform der Missachtung, also in der, das beschreibt ja in Dimensionen der Liebe oder sozusagen in dieser körperlichen Dimension, sind Vergewaltigung und Folter. Das sind zentrale Formen von Gewaltförmigkeit. Das heißt, eigentlich ist das ein Begriff, der gar nicht in die kritische Theorie passt, beziehungsweise man könnte sagen, die kritische Theorie müsste doch eigentlich Gewalt immer kritisieren. Wenn man von legitimer Gewalt spricht, könnte das also primär so klingen, als sei das jetzt schon mal ideologisch. Wie gesagt, das Problem ist aber, dass es mitunter ja möglich sein mag, dass es Situationen gibt, extreme Situationen, in denen Befreiungskämpfe nicht anders können, als auf Gewalt zu rekurrieren, um überhaupt den moralischen Fortschritt zu befördern. Und zum Beispiel gewalttätiger Widerstand in Form von Partisanenkampf, zum Beispiel gegen das nationalsozialistische Regime, an dem zum Beispiel auch Wolfgang Abendroth teilgenommen hat, scheinen uns ja erstmal auch legitim zu sein. Das interessiert mich eigentlich. Also diese Ambivalenz, Gewalt erst einmal als Gegenbegriff der Normativität, aber doch auch mitunter normativ begründbar. Und da ist, glaube ich, die These, dass wir Gewalt, es gibt durchaus Formen der Gewalt, die einfach vielleicht manche sagen instinktiv oder sehr stark affektgetrieben sind. Aber in den meisten Fällen sieht man auch empirisch, dass die Gewalttäter zumindest nachträglich das immer rationalisieren, also immer ihren Handlungen doch Sinn beilegen wollen, oftmals das auch schon vorher tun. Das heißt, Und das ist ja auch die These dieses Buches, über das wir jetzt die ganze Zeit gesprochen haben. Die Menschen sagen, müssen ihren Handlungen Sinn geben und deswegen geben sie sich selbst Begründung und wollen für diese Begründung auch anerkannt werden von anderen. Das trifft auch auf Gewaltrechtfertigungen zu. Und wie gesagt, die kann man also als prinzipiell ideologisch begreifen. Ich will es zumindest am Anfang sozusagen dieses Projekts noch offen lassen. Und ich glaube eben, dass es unter extremen Bedingungen normativ legitimierte Gewalt durchaus geben könnte, unter bestimmten extremen Bedingungen. Wie das jetzt zur Protonormativität steht. Ich glaube ja, dass zum Beispiel Tiere, da würden wir gar nicht von Gewalt sprechen. Also Tiere mögen bestimmte Erwartungen haben und sie werden vielleicht auch gewalttätig, wenn bestimmte Bedürfnisse nicht befriedigt werden. Sobald wir aber menschliche Lebensformen uns angucken, spielt sich das immer schon im Raum der Gründe ab. Also wir empfinden etwas eben als ungerecht. Und in den wenigsten Fällen, würde ich sagen, ist die Gewalt vollkommen außerhalb des Raums der Gründe. Wir empören uns über etwas, greifen dann zur Gewalt, weil wir glauben, das wäre jetzt die richtige Antwort. Auge um Auge, Zahn um Zahn ist ja so eine typische Rechtfertigung für Gewalt. Und auch in dem Text, auf den du dich beziehst, das ist ja nur die erste Vorstudie. Ich glaube, die zentrale Rechtfertigung für Gewalt in der Ideengeschichte ist Gegengewalt. Ja, also sowohl bei staatlicher Gewaltausübung, das ist die Gegengewalt gegen den Verbrecher. Aber auch bei zwischenstaatlicher Gewalt, also bei der ganzen Debatte um den gerechten Krieg. Angriffskriege dürfen beantwortet werden mit Gegengewalt. Also es ist immer die Idee von Notwehr oder Nothilfe. Und das zeigt, dass hier immer schon Begründungen gegeben werden. Deswegen, glaube ich, handelt es sich hier gar nicht um Protonormativität, sondern das ist sozusagen normativ aufgeladen. Und vielleicht nur den letzten Satz. Dann paradoxal ist das Ganze aber deswegen, weil ich glaube, an mehreren Punkten die Gewalt zu rechtfertigen normativ dazu führt, dass eigentlich das, was man eigentlich erreichen wollte, nämlich, um es mal in den Begriffen des jetzt vorgelegten Buches, nämlich als moralischen Fortschritt zu begreifen, dass das genau konterkariert wird. Die Gewalt hat eine gewisse Eigendynamik, die sozusagen das Ziel, ja, also das Ziel, das mit ihr verfolgt wird, unterminiert. Ja, also wir kämpfen um Anerkennung, vielleicht sogar gewaltsam, um eine bessere Anerkennungsordnung zu erreichen. Und letztlich führt es dazu, dass wir vielleicht eine Ordnung der Missachtung etablieren.
Ja, wunderbar. Das war schon jetzt eine Stunde. Also wir sind schon am Ende der Sendung. Ja, ich bedanke mich für das Gespräch, Matthias Iser. Und das Buch Empörung und Fortschritt, Grundlagen einer kritischen Theorie der Gesellschaft, ist eben Campus erschienen, im Campus Verlag 2008. Ja, und ich hoffe, da wir 2008 jetzt haben, 40 Jahre nach den 68ern, vielleicht kann man das auch in Bezug auf die 68er nochmal fortsetzen.
Das würde mich sehr freuen. Also ich möchte mich auch ganz herzlich bedanken für die Einladung. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht.
Ja, vielen Dank. Und die zwei Sendungen heute, also die zwei Stunden, das erste Gespräch mit John Holmwood und jetzt das zweite mit Matthias Iser, sind auf der Webseite www.fehe.org dann auch zum Download. Okay, bis dann. Ciao.